hat ein Problem. Er hat den Hochzeitstag vergessen. Und seine Frau ist deswegen verständlicherweise ziemlich wütend auf Norbert und sagt zu ihm: Morgen früh erwarte ich von dir ein Geschenk in unserer Einfahrt, was von 0 auf 100 in 6 Sekunden geht. Ansonsten gnade dir Gott. Am nächsten Morgen liegt ein schönes Paket in der Einfahrt. Die Frau geht raus, holt das Geschenk ins Haus, öffnet es und findet eine wunderbare nagelneue Badezimmerwaage. Norbert wird seit Freitag vermisst. So schnell kann das gehen mit den Missverständnissen, und aus den Missverständnissen wird dann schnell der Streit. Auseinandersetzungen, Unstimmigkeiten hatten wir letzte Woche und irgendwie ja so im ganzen Januar noch dieses ganze schöne rosarote Bild von alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, oder auch letzte Woche: Liebe ist unser Markenzeichen. Ist natürlich jetzt die Frage, was passiert eigentlich, wenn es knallt und kracht? Was ist dann los? Wir alle kennen diese Situation ja nur zu gut. Wir alle wissen, dass das passieren kann. Wir alle wissen, dass das allzu menschlich ist. Selbst in den engsten Freundschaften, in den intaktesten Ehen, sogar in den besten Gemeinden kommt das vor, dass man sich mal streitet, dass es Auseinandersetzungen gibt, dass Konflikte entstehen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was passiert, wenn es kracht? Und da wir alle unterschiedlich sind, ist es auch ganz unterschiedlich, wie wir damit umgehen. Jeder bringt da eine ganz andere Konfliktbiografie mit sich. Und deswegen wollen wir das heute mal in den Blick nehmen. Natürlich können wir das nicht umfassend an einer Sonntagspredigt durchführen. Es sind wieder nur Impulse, die ich euch mitgeben kann. Ihr könnt gerne, auch wenn diese Woche keine Hauskreiswoche ist, trotzdem auch die Vertiefungsfragen mitnehmen oder sie aus unserer App abrufen. Wenn ihr letzte Woche nicht da wart, es liegt auch dieser Versöhnungs-Unterstützungsbogen draußen aus mit ein paar Fragen zum Selbstnachdenken oder auch das Lesezeichen mit den Gebetszielen für dieses Jahr. Also greift gerne da noch zu, nehmt das mit, um das Ganze auch noch so zu verarbeiten. Und trotzdem glaube ich, ist es gut, das jetzt in den Blick zu nehmen. Was ist, wenn es kracht? Woher kommt das eigentlich, dass es bei uns kracht? Und wie gehen wir damit um? Und jetzt habe ich wir gesagt, aber der Hinweis vom letzten Mal gilt auch diese Woche noch wieder. Entscheidend in diesem ganzen Prozess über Versöhnung nachzudenken, ist vor allen Dingen zuallererst, dass du für dich selbst hörst und nicht für deinen Nachbarn, für deine Frau, für wen auch immer, sondern dass du selbst das an dich ranlässt, so herausfordernd, wie es vielleicht auch sein mag. Ja, was ist, wenn es kracht? Schauen wir uns das als allererstes mal an und stellen uns die Frage, woher kommen denn eigentlich die Konflikte? Denn irgendwie haben wir uns ja daran gewöhnt, dass es Konflikte in unserem Leben gibt. Wir wissen davon, dass Konflikte da sind. Wir wissen davon, dass uns Konflikte bewegen, dass sie vorkommen, dass wir sie erleben, dass sie irgendwie Teil des Lebens sind. Und der eine sagt, ich liebe es, Konflikte zu führen. Es gibt ja so Leute, die springen in so einen Konflikt rein wie andere vom 3-Meter-Brett. Hauptsache, es gibt irgendwo was zu streiten, ich bin dabei. Und dann gibt es das Gegenteil. Leute, die sagen, ich könnte ahnen, dass da vielleicht irgendwo ein Streit kommt. Ich bin raus. Ich gehe erst mal woanders hin. Vogel-Strauß-Taktik oder so ähnlich, irgendwie wird das Ganze schon wieder an mir vorüberziehen. Aber selbst die ausgeglichenste Persönlichkeit ist irgendwann auch mal auf der Palme oben angekommen und ist auch im Streit mit drin. Und wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, merken wir, es war ja irgendwie Teil unserer Menschheit fast von Anfang an. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Auseinandersetzung, der Konflikte, der Konfrontation und leider dann oftmals eben nicht nur im Kleinen, sondern im Großen. Und wir sehen das bis heute, wenn wir in diese Welt schauen, in Form von Kriegen und Auseinandersetzungen auf nationaler, internationaler Ebene und den Folgen davon mit Tod und Leid. Wo Menschen zusammenkommen, scheint es also automatisch zu reiben und zu krachen. Und wenn wir uns die Frage stellen, wo kommt das her, und das natürlich auch von der Bibel her anschauen, dann müssen wir ganz an den Anfang der Geschichte gehen. Denn ganz am Anfang der Geschichte finden wir einen ersten Baustein, der zu Konflikten führt, auch wenn wir es vielleicht erst noch gar nicht sehen würden. In einem Zustand, wo eigentlich Konflikte noch gar nicht denkbar waren, weil etwas anderes noch gar nicht da war, ist aber schon der erste Baustein gelegt. Die Bibel sagt, Gott schafft den Menschen. Und zwar als Mann und als Frau. Und hier ist der erste Baustein für Konflikte. Wir sind unterschiedlich geschaffen worden. Und nicht alle Männer sind gleich und nicht alle Frauen sind gleich. Das geht dann ja noch irgendwann weiter. Aber das heißt, durch diese Unterschiedlichkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, ist ein erster Baustein für Konflikte und Auseinandersetzungen gelegt. Dass Unterschiedlichkeiten uns durcheinander werfen. Und wenn wir es sehr einfach formulieren wollten, könnten wir sagen, Konflikte kommen aus Unterschieden oder Konflikte sind sogar erst einmal irgendwas, was mit Unterschieden zu tun hat. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Unterschied gleich ein Konflikt ist. Aber weil wir unterschiedlich sind und weil wir mit den Unterschieden unterschiedlich umgehen, führt das gerne zum Konflikt. Das Miteinander wird gestört und dann kracht es manchmal. Wie gesagt, es ist ein Baustein. Wir lesen am Anfang, als es um die Erschaffung des Menschen geht, ja noch nichts davon, dass Adam und Eva so diese Auseinandersetzung gehabt haben. Vielleicht lag es auch daran, dass es noch keine Badezimmerwagen gab, dass sie sich auch gesund ernährt haben und so weiter. Vielleicht waren deswegen die beiden noch sehr ausgeglichen. Aber das lässt ja nicht lange auf sich warten. Die Situation verändert sich ja ganz schnell an einem entscheidenden Punkt. Eines Tages kommt nämlich in dieses perfekte Zusammenleben von Adam und Eva noch jemand Drittes mit hinein. Sieht gar nicht so menschlich aus, krabbelt auf dem Boden oder wie auch immer, vielleicht war das auch noch anders, das mit dem Krabbeln kam ja dann später nochmal genauer dazu. Auf jeden Fall spricht die Schlange zu Eva und auch zu Adam und sie finden beide diese Frucht an dem Baum dann so verlockend, sie beißen rein und plötzlich steht ein ganz neuer Konflikt im Raum. Als es nämlich Abend wird, kommt Gott in den Garten und er sucht Adam und Eva. Er sucht sie, wie er jeden Abend mit ihnen spazieren gegangen sind. Und die beiden wollen aber nicht mehr zu Gott kommen. Sie haben Angst vor ihm. Sie merken, obwohl sie versprochen bekommen haben, ihr werdet sein wie Gott, merken sie, irgendwie sind wir trotzdem nicht Gott. Da passt was nicht mehr zueinander. Und sie fliegen aus dem Garten raus. Und es ist doch, was damals im Garten Eden passiert, die Urform aller Kindergartenstreitigkeiten. Gott fragt, was habt ihr gemacht? Und Adam sagt, Eva war's. Und Eva sagt, die Schlange war's. Und was will die Schlange machen? Sie hat keine Arme. Sie kann auf niemand anderen zeigen. Aber auch da merken wir, dieser Konflikt greift schon um sich herum. Die Unterschiede, unterschiedliche Wahrnehmung von Unterschieden, gepaart mit dem, was seit diesem Sündenfall in der Welt ist, dem Egoismus, ist der Nährboden für Konflikte schlechthin. Und schon ein Kapitel weiter merken wir, wozu das führt. Zwei Brüder, unterschiedlich. Der eine ist Landwirt, der andere ist Schafhirte. Sie beide leben ihr Leben unterschiedlich. Der eine wird dann auch noch von Gott gesegnet, sein Opfer wird angenommen und dieser Egoismus, der Neid, der Zorn aufeinander führt dazu, dass der erste Mord passiert. Kain hat sich nicht mehr unter Kontrolle, er erschlägt seinen Bruder Abel. Und wir sehen auf diesen ersten Seiten der Bibel schon etwas davon, wie das passiert, wie sich Unterschiede, wie sich Egoismus zusammensetzen, wie das die Konflikte führt und Konflikte befeuert. Und dass es Konflikte gibt, hängt mit dem zusammen, was die Bibel Sünde nennt und was in jedem von uns in unseren Herzen schlummert. Die Auswirkung der Sünde auf unser Leben, die Auswirkung von dem, das uns versprochen wurde oder unseren Vorfahren versprochen wurde, ihr werdet sein wie Gott. Und dieses Ausgehen davon, ich werde nicht nur sein wie Gott, sondern gefühlt bin ich doch Gott. Ich entscheide, ich gebe vor, ich bin der wichtigste Mensch auf dieser Welt. Alle haben sich nach mir zu richten. Es ist nur blöd, dass es auf dieser Welt halt nicht nur einen Menschen gibt, sondern dass das relativ viele sind. Und dass relativ viele der Meinung, sie sind der Wichtigste auf dieser Welt. Dass relativ viele davon ausgehen, ich bin der Nabel der Welt, ich bin Gott. Dieser Wunsch, zu sein wie Gott. Diese Frage, wie komme ich auf meine Kosten, wie kriege ich das Beste für mich heraus? diese Frage, die grundsätzlich ja gar nicht schlecht ist, dass man auch auf seine eigenen Bedürfnisse und so weiter achtet, aber wie schnell kann das, wenn das das Zentrale in meinem Leben ist, wenn das das Einzige ist, über was ich nachdenke, wie schnell wird das zerstörerisch? Wie schnell bringt das das fragile Beziehungsgebilde ins Wanken? Es kann ja irgendwie nur einen geben. Es können nicht alle gleichzeitig bestimmen. Das funktioniert irgendwie nicht. Und bei allem Wunsch nach flachen Hierarchien und so weiter, wir merken ja auch, das funktioniert ja auch nicht. Irgendwo, einer muss doch das Sagen haben, aber wenn ich das nicht zulassen kann, dann ist doch die Faust in der Tasche schon geballt. Und dann eben, das Ganze befeuert von Neid, wie bei Kain und Abel. Warum wird das Opfer des Bruders angenommen? Ist vielleicht nicht unsere Frage, die wir uns stellen, aber warum geht es dem anderen eigentlich so gut und mir nicht? Warum gelingt dem anderen irgendeine Aufgabe so viel besser als mir? Warum hat er mehr Geld? Warum können die mehr in Urlaub fahren? Wieso sind die anderen immer so entspannt? Warum hat jemand anderes mehr geistliche Erfahrungen, Gebetserhörungen? Gott selbst hat den Menschen angekündigt, als sie aus dem Garten Eden herausgeworfen werden, dass es zum Streit um die Herrschaft kommen wird, wer das Sagen haben wird. Und er hat mit der Erschaffung in Unterschiedlichkeit die Grundlage für Auseinandersetzungen gelegt. Jeder Mensch ist einzigartig, aber auch in seinen Meinungen, es prallt halt aufeinander. Wir sind eben nicht alleine, sondern miteinander hier. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns die Frage stellen, was machen wir denn, wenn wir unterschiedlich sind? Wie gehen wir denn miteinander um, wenn wir wissen, dass Unterschiede potenziell zu Konflikten führen können? Wie gehen wir miteinander um, wenn das passiert? Und damit sind wir beim zweiten Gedanken eben vom Umgang mit Konflikten. Was ist, wenn es kracht, wenn wir doch so unterschiedlich sind? Da fährt ein Paar nach einem Streit Kilometer um Kilometer mit dem Auto. Beide gucken, sofern das beim Autofahren geht, in unterschiedliche Richtungen. Und irgendwann landen sie auf einem Bauernhof, wo sie an einem großen Schweinestall landen. Und die Frau findet zum ersten Mal das Wort wieder. Na, tatsächlich ist es andersrum. Der Mann findet tatsächlich zuerst das Wort. Ungewöhnlich. Er findet zuerst das Wort und er sagt zu ihr, ach guck mal, Verwandte von dir? Ja, Schwiegereltern. Man kann es also immer noch wieder übertreiben und ganz unterschiedlich mit dem Konflikt umgehen. Der eine gießt Öl ins Feuer und der andere eben nicht. In einem Text habe ich mal davon gelesen, unterschiedliche Typen im Umgang mit Konflikten. Und ich weiß, eigentlich soll man in Konflikt nicht mit Tieren andere vergleichen, aber manchmal ist es ja hilfreich zu überlegen, wie verhalten wir uns. Und ein erstes Konfliktmodell ist das Schildkrötenmodell. Die Schildkröte verzieht sich ja in schwierigen Momenten gerne in ihren Panzer oder unter ihren Panzer zurück. Und genauso mache ich es im Konflikt auch. Ich ziehe mich zurück, mauer mich ein, da kommt auch keiner mehr ran. Ich trage aber auch zu den Lösungen vom Konflikt auch nichts mehr bei. Hauptsache, ich bin weg und nichts kommt mehr an mich ran. Das Gegenteil davon, und wahrscheinlich, wenn ihr die Namen der Tiere hört, habt ihr sofort schon ein Bild vor Augen, wie das funktioniert. Ganz anders macht es der Gorilla. Der Gorilla ist eher so dieser Typ, ich stürze mich in jeden Konflikt und wenn irgendwo Konflikt ist, dann bin ich da und steigere mich so richtig rein und hau nochmal auf den Tisch und brülle und kloppe und mache alles. Alle Emotionen kommen raus. Dann gibt es den Konflikthase, der rennt einfach nur weg. Und zwar möglichst weit, möglichst schnell. Er bleibt nicht mal in der Situation wie die Schildkröte, die halt irgendwie da liegt, auch nichts macht, er ist einfach nur weggerannt. Dann gibt es noch den Konfliktelefanten. Das ist der Dickhäuter, an den dringt so schnell nichts rein. Die Haut ist dick, er denkt sich, die anderen mögen Konflikte haben, bei mir kommt das nicht an. Lass die mal machen. Das Problem ist bei aller Dickhäutigkeit des Elefanten, er vergisst nicht. Er hat das noch im Kopf gespeichert, was war. Und irgendwann kann auch er so gorillaartig werden. Spätestens, wenn er anfängt, mit den Ohren zu wackeln, wissen wir, es könnte gefährlich werden. Und dann gibt es noch die Schlange. Die taucht kaum auf, sie krabbelt nur so unten herum. Sie kriegt das auch alles mit, bleibt lange ruhig, aber wenn es ihr zu viel wird, wenn sie sich wirklich bedroht fühlt, dann wird sie richtig giftig und dann beißt sie und zwar immer und immer wieder an die wehtunsten Stellen, genau da, wo die anderen am empfindlichsten sind, wird sie zuschlagen. Ja, natürlich ist das nur ein Bild, das wissen wir alle. Ich sehe jetzt hier keine Elefanten, Hasen, Schildkröten, Elefanten und so weiter. Und wir wissen natürlich auch, das gibt es ja nicht bei uns, das ist ja nur draußen, woanders. Wir sind da ja völlig frei davon. Es wird nirgends den reinen Elefanten geben oder die reine Schildkröte. Wir alle tragen Teile davon in uns drin. Es hängt ja auch davon ab, welche Situationen uns treffen oder auch in welche Situation hinein es kommt. Ist eine Aussage einer anderen Person genau da reingefallen, wo mich vielleicht schon mal jemand getroffen hat, wo ich schon verletzt bin, wo ich vielleicht einen Panzer wie die Schildkröte habe, aber darunter ist so eine Wunde, die ganze Zeit eigentlich noch am Eitern ist, weil sie nie bearbeitet worden ist, weil da nie mal was draufgekommen ist. Und wenn die getroffen wird, dann ist aber richtig was los. Dann bin ich so ähnlich wie Frederik vorhin und drehe mich die ganze Zeit um mich selbst. Im Sport sagt man ja, angeschlagene Boxer sind die gefährlichsten, die werden unkontrolliert. Und ich glaube auch, verletzte Menschen sind im Streit die gefährlichsten. Die, die schon mal verletzt worden sind und dann nochmal getroffen werden. Und gerade auch im Bereich der Gemeinde sind verletzte Menschen die am stärksten auch andere verletzen können. Da, wo Konflikte, wo Vergangenes nicht aufgearbeitet worden sind, da kann es wirklich gefährlich werden und kann es wirklich schwierig werden. Wie wir mit Konflikten umgehen, das haben wir alles schon mehr oder weniger in die Wiege gelegt bekommen. Das haben wir aus Prägungen der Familie mitbekommen. Unsere Eltern haben uns das vorgemacht, wir haben das irgendwie übernommen. Und selbst wenn wir versuchen, es anders zu leben, dann ist es trotzdem so, dass wir unter Stress wahrscheinlich genau das rausholen, was wir eigentlich gar nicht machen wollten, dass das wiederkommt. Und ich muss aber wissen, dass eben jeder einen eigenen Umgang mit Konflikten hat, dass jeder einen anderen Typ Tier hat. Und wenn ich davon ausgehe, alle sind so wie ich, dann ist das schon der nächste Grund für Konflikte. Wenn ich mit der Erwartung daran gehe, alle müssen jetzt Hurra schreien, wenn sich gestritten wird. Ich treffe aber auf lauter Leute, die überhaupt nicht Hurra schreien. Dann bin ich hinterher enttäuscht darüber, dass sich keiner mit mir gestritten hat. Dann bin ich darüber verletzt. Und werde darüber noch mehr Öl ins Feuer gießen. Oder umgekehrt natürlich genauso. Wenn ich der Einzige bin, der sich nicht streiten will, während alle anderen sich streiten und ich denke, die wollen das alle nicht und alle wundern sich, warum sagt er denn jetzt nichts? Warum kommt er denn nicht mal heraus? Auch das wird den Konflikt eher noch schüren, als wirklich klären. Wie gesagt, alle haben Schwerpunkte, wie sie streiten. Jede dieser Formen, jedes dieser Tiere hat auch seine Schwachpunkte. Nichts davon ist optimal. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was wäre denn ein optimaler Umgang, ganz egal, welches Tier in mir drin steckt, ganz egal, wer ich bin. Und dazu schauen wir in die Bibel und lernen von einem Mann, der selbst erfahrener Auseinandersetzungsspezialist ist, der auch kein zurückhaltender, einfacher Charakter war und der vor allen Dingen auch weiß, wie das in Gemeinden aussieht, weil er genügend Streit in Gemeinden mitbekommen hat. Die Rede ist von Paulus und er schreibt im 4. Kapitel des Epheserbriefs an die Gemeinde dort in der heutigen Türkei. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Paulus möchte hier einen neuen Umgang miteinander prägen. Neue Klamotten sollen bestimmend sein. Legt den alten Menschen ab, zieht was Neues an. Und das Ganze, da sind wir wieder wie letzte Woche, ausgehend von dem, was Jesus für uns zuerst getan hat. Er hat uns zuerst geliebt und davon leben wir. Das schreibt Paulus ja ganz am Abschluss dieses Abschnitts. Und es geht ihm dabei nicht darum zu sagen, wir sollen keine klaren Worte miteinander sprechen. Paulus selbst hat oft genug klare Worte gefunden und wie er in seinen Briefen argumentiert, dann merken wir, er ist jetzt sicherlich nicht unbedingt der Hase im Konflikt gewesen. Er hat, wenn es um die Wahrheit ging, um den Kern der Botschaft, die er verkündigt hat, war er sehr deutlich und hat nicht gesagt, wir decken das jetzt alles mit dem Mantel der Liebe zu. Aber was er hier schildert, ist ja letztendlich eben die Ausformulierung einer Aussage, die noch ein paar Verse vorher im 4. Kapitel steht, Epheser 4, Vers 15, lasst uns aber wahrhaftig sein in Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Diese Doppelung, in Liebe die Wahrheit reden, aber die Wahrheit eben nicht ausklammern, nicht nur lieb sein, sondern auch wahrhaftig sein, das kommt zusammen. Und das heißt, wir können Dinge ansprechen, aber mit der Hoffnung, mit dem Wunsch, mit dem Ziel, dass es dazu führt, dass wir zu Jesus, dem Haupt, hinwachsen, der in der Gemeinde bestimmend sein soll. Es geht nicht um Kämpfe, damit ich mein, ich bin wie Gott, wieder mehr herausstelle, sondern damit wir sind wie Jesus, ihm ähnlicher werden. Eine Grundregel für Konflikte. Eben die Frage, führt das, worum wir kämpfen, hin zu Jesus? Die Auseinandersetzungen sollen sich eben nicht um meinen Vorteil drehen, nicht damit ich mein Recht bekomme, meine Meinung durchdrücken kann, eigene Ehre, Meere oder auch meine eigene Schuld, meinen Anteil an einer Situation herunterspiele. Und hier ist die Schwierigkeit, dass wir das gerne mal versuchen, eben auch in so einem frommen Mantel dann zu tarnen. Wir kämpfen doch eigentlich um die gute Sache. Es geht doch eigentlich um das Richtige. Aber die Frage ist, ist das wirklich das, was bestimmt ist? Ist es nicht nur ein frommes Mäntelchen, was ich angezogen habe für einen anderen Sinn? Wir streiten, wie gesagt, oftmals vordergründlich um eine Sachebene. Und es gibt so ein Kommunikationsmodell, das sogenannte Eisbergmodell. Ich habe das mal versucht nachzumalen. Letzte Woche habe ich ja schon meine Malkünste zum Besten gestellt und gemerkt, es ist nicht so gut. Von daher habe ich es jetzt schon mal vorbereitet mit PowerPoint. Unsere Kommunikation, unser Miteinander ist wie so ein Eisberg. Ihr seht die Sachebene, das ist das, was über dem Wasser herausschaut. Und da stellen wir uns die Fragen nach Zielen, nach Aufgaben, Positionen, unsere Standpunkte. Das ist das, was wir sehen. Und die sind oftmals unterschiedlich. Was aber dahinter steht, ist die ganz andere Ebene. Wir sagen vielleicht, wir streiten uns um die Farbe der Stühle. Aber dahinter liegt die Beziehungsebene, unsere Werte, unsere Gefühle, Bedürfnisse, Interessen und Wünsche, weil der andere für einen roten Stuhl ist, bin ich gegen ihn, aber nicht, weil ich was gegen rote Stühle habe, sondern weil es der andere war, der es gefordert hat. Und weil der schon immer mein Gegner war, weil der mir damals zuvorgekommen ist, weil der mich mal beleidigt hat, weil der mir vielleicht meine Jugendliebe mit 6 im Kindergarten ausgespannt hat oder weil der irgendwo mal was durchbekommen hat, weil der beim Fußball besser war als ich, weil wir als Familie schon immer was gegen die hatten. Da kann der fordern, was er will, es funktioniert nicht. Wir bringen unsere Erfahrungen, unsere Prägungen und so weiter mit und deswegen sind auch oft inhaltlich geführte Konflikte eigentlich Beziehungskonflikte. Und das muss ich mir bewusst machen und immer wieder diese Frage stellen, warum bin ich hier eigentlich gerade im Konflikt? Was ist das, was mich so ansticht? Warum reagiere ich, wie ich reagiere? Ist es wirklich inhaltlich? Oder ist es nicht doch viel tiefer liegend, was aus meiner Beziehungsebene herauskommt? Ich kann da selbst über mich nachdenken. Manchmal ist es auch hilfreich, in der Situation jemand Unbeteiligten zu suchen, der mal so aus so einer Metaebene von außen auf das Ganze draufschaut und mir vielleicht nochmal hilft, auch meine Gedanken zu sortieren. Und nochmal, es lässt sich aber nicht verhindern, dass das passiert. Es lässt sich nicht verhindern, dass wir Konflikte führen. Und auch wenn wir vielleicht so geprägt worden sind, auch in der Gemeinde, wir haben ja keine Konflikte, weil wir sind ja angeblich so heilig, dass wir das nicht mehr brauchen. Und deswegen klammern wir die Konflikte einfach aus und kehren das unter den Teppich. Das Zeug kommt hoch. Manchmal muss es sein. Und vielleicht müssten wir manchmal von Bud Spencer und Terence Hill lernen und sagen, lieber einmal. Und dann ist es vorbei. Gewitter reinigen vielleicht auch mal die Luft. Aber eben wieder, immer wieder auch die Frage, warum haue ich dann auch mit der Faust drauf? Was ist mein Beitrag in dieser Situation? Wo bin ich zu weit gegangen? Was habe ich in das Ganze hineingetragen und warum trifft es mich so? Also fang im Konflikt bei dir selbst an zu überlegen, was ist es, was mich bewegt? Und die Frage, wer hat angefangen, wie im Kindergarten, die hat noch nie zur Lösung eines Konflikts beigetragen. Die wird nicht weiterhelfen. Es ist meine Verantwortung, erste Schritte zu gehen. Meine Verantwortung, es aufzuarbeiten, zu klären, ins Gespräch zu gehen mit der Person, mit der ich im Konflikt bin. Und dann geht es auch um die Frage der Vergebung. Und hier ist es aber wichtig, ehrlich zu sein. Eben, unter Christen sind wir vielleicht schnell zu sagen, ich vergebe dir. Aber es ist auch dann nur Sachebene gewesen. Die Beziehung ist noch gar nicht hinterhergekommen. Man will es aus der Welt schaffen, Schwamm drüber, aber so einfach ist das nicht. Vergebung heißt nicht, was passiert ist, war nicht schlimm. Das mag sein, dass es um irgendwelche Kinkerlitzchen ging, aber oftmals sind es auch Dinge, die mich wirklich tief getroffen haben. Da ist irgendwas, was mich tief bewegt und da ist es wirklich auch Schuld aufgehäuft worden. Und dann kann ich sagen, ja, es ist schlimm und ja, es hat mich getroffen, es hat mich verletzt und es tut weh. Aber wenn ich sage, ich vergebe dir, heißt das, ich verzichte auf Vergeltung. Ich gebe es ab und ich kämpfe nicht mehr weiter. Und wo ich es nicht kann, selbst aufzugeben, da übergebe ich die Situation an Gott, damit er daran arbeitet. Paulus ermahnt ja die Epheser, dass sie in ihrem Zorn nicht dem Teufel Raum geben sollen. Dass er nicht diese Situation nutzt und das Ganze noch viel größer werden lässt, weil er nochmal eine Portion Neid, Missgunst und so weiter in die ganze Situation hineingießt. Wie schnell ist im Konflikt die Tür dafür offen? Das anfängliche Unverständnis wird dann ganz schnell zu miesen Gedanken. Warum hat der denn schon wieder? Ach, das war doch sowieso klar. Und der und überhaupt. Und anno 1357 war ja auch noch. Dann kommt alles wieder vor und die Gedanken machen mich wahnsinnig. Und ich glaube, dann ist der richtige Ort, zu Gott zu gehen und ihm auch mein Unverständnis zu sagen. Und vielleicht auch Gott zu sagen, dass ich echt angekotzt bin von der anderen Person. Dann liegt es bei Gott aber auch am richtigen Platz. Dann kann er das weiterführen und meinen Unmut auch verändern. Und ich kann ihn bitten, ich bin verletzt und ich verstehe ihn nicht. Und ich würde dem anderen am liebsten alles Mögliche an den Hals wünschen. Aber bitte hilf mir, dass ich nicht von Bitterkeit und Verletzlichkeit, von Hartherzigkeit, Unbarmherzigkeit zerfressen werde und dann auch noch um mich beiße. Herr, bewahr mich davor, dass ich noch mehr zerschlage und noch mehr sündige. Vergebung ist dann der erste Schritt. Baut sozusagen die Brücke von der einen Seite. Wenn dann Versöhnung gelingt, heißt das, die andere Seite hat die Brücke auch mitgebaut. Dazu kann ich aber erstmal niemand zwingen. Das kann ich nicht machen. Das Gegenüber muss dazu auch bereit sein. Aber meine Aufgabe ist es, nicht darauf zu warten, dass irgendjemand anderes mal kommt. Meine Aufgabe ist, den ersten Schritt zu gehen. Vergeben zu leben, auch wenn es für mich unangenehm ist und wenn das vielleicht heißt, ich muss auch auf das mir so geliebte Recht an irgendeinem Punkt verzichten. Ich lebe vergebend und gebe damit dem Teufel keinen Raum in Konflikten. Gott hat es uns hervorgelebt. Er schafft wahren Frieden. Er geht den ersten Schritt auf uns zu, obwohl der Urkonflikt der Sünde im Leben war. Weil er den ersten Schritt gegangen ist zur Versöhnung, wo wir nie auf die Idee gekommen wären, überhaupt irgendeinen Schritt zu gehen, wird es überhaupt möglich, in Frieden zu leben. Und weil er da den ersten Schritt geht, ist es auch überhaupt möglich, dass wir auf menschlicher Ebene darüber nachdenken können, miteinander vergeben zu leben. Er lebt es uns vor. Er gibt uns die Kraft. Und dann können wir auch miteinander versuchen, Frieden zu stiften. Und an der Stelle ist es wichtig, das Ganze auch mit Gott zu verbinden, mit ihm zu verknüpfen und zu sagen, ich brauche ihn in diesen Situationen. Weil wenn wir davon ausgehen, dass Konflikte menschlich gesehen mit Unterschieden zu tun haben, dann werden wir ja eigentlich menschlich gesehen Konflikte überhaupt nicht lösen können. Dann würde das ja heißen, wir würden die schöpferisch in uns hineingelegten Unterschiede versuchen wollen, auszumerzen, die Unterschiede abzuschaffen. Und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein. Was es also braucht, ist, dass ich mich von Gott verändern lasse, dass er meinen Umgang, mein Herz, mein Leben verändert, zieht einen anderen Menschen ein anderes Denken an, damit ich so miteinander umgehen kann. Damit ich verständnisvoll, barmherzig auch die Unterschiede erleben kann. Und Paulus gibt ja einen wichtigen Rat noch hier mit in diesem Text: Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Den haben wir wahrscheinlich schon ganz oft gehört als wichtigen Ratschlag, vielleicht in der Ehevorbereitung oder so schon mal gehört. Nehmt das mal mit euch, wenn ihr als Ehepaar zusammenleben wollt. Und dieser Tipp ist fundamental, das umzusetzen. Ein älterer Kollege erzählte mal davon, dass er als Pfarrer das erlebt hat, wie ein Ehepaar, was immer glücklich miteinander war, einmal einen Streit am Abend geführt hat. Und am nächsten Morgen ist nur noch einer von beiden aufgewacht. Da war keine Chance mehr, das noch auszuräumen. Und ich glaube, dieser Rat, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, ist vielleicht gerade für die Menschen, die im Streit eher den Rückzug suchen, ein so wichtiger Gedanke. Oftmals weiß die Person, die mich getroffen hat, die mich verletzt hat, ja überhaupt nicht, dass sie mich getroffen und verletzt hat. Natürlich gibt es die Momente, wo ein Konflikt schon so weit vorangeschritten ist, dass ich bewusst sage, ich will dem anderen schaden. Aber manchmal oder meistens sind es ja erst mal Missverständnisse. Da fällt ein Wort und das trifft den anderen. Man weiß es aber gar nicht. Der Zorn ist auf der Seite der Person, die es getroffen hat. Also ist es deren Aufgabe, auch den Schritt zu suchen, zu sagen, ich gehe aufeinander zu. Ich gehe aufeinander zu, ich suche das Gespräch und zwar möglichst bald. Lass die Sonne nicht untergehen. Und natürlich, oftmals streiten wir uns ja vielleicht auch abends nach Sonnenuntergang. Ja, dann sagt Paulus nicht, ihr habt jetzt ein Problem. Was er eigentlich sagen will, ist, tu alles, was in deiner Macht steht, dass der Streit keine Wurzeln schlägt. Kümmere dich so schnell als möglich darum, das Ding auszuräumen. Lass nicht zu, dass der Zorn dich zersetzt. Nimm dir die Zeit zum Reden. Und zwar wirklich zum Reden. Am besten keine E-Mail, kein WhatsApp, sondern persönliches Reden, persönliches Gespräch. Sprich es an und pass auf, dass du selbst nicht sündigst. Und was angesprochen wurde, was ausgesprochen wurde, am besten mit der betroffenen Person. Und wenn das gar nicht geht, dass du zumindest versuchst, mit einer neutralen Person deinen eigenen inneren Ärger zu bewegen, dann ist das Zeug zumindest schon mal rausgekommen. Dann ist es schon mal gesagt, dann ist es ans Licht geholt und kann nicht mehr im Dunkeln noch vor sich hin brodeln und gammeln und Wurzeln schlagen. Ich glaube, es anzusprechen, es auszusprechen, es zu benennen, ist ein effektiver Schritt auch gegen Bitterkeit und Bosheit. Und davor warnt Paulus ja auch. Er ermutigt zu einem anderen Umgang, zu einem Umgang miteinander, der davon lebt, dass uns vergeben wurde und dann vergebend zu leben. Unser Leben soll ein Spiegel davon sein, was Jesus für uns getan hat. Ein Spiegel seiner Liebe, seiner Zuwendung. Wenn es also kracht, bin ich gefragt. Dann ist es meine Verantwortung, auch damit umzugehen. Bist du bereit, erste Schritte zu gehen, Schritte aufeinander zuzugehen? Bist du bereit, vergebend zu leben, Ärger abzugeben und wirklich loszulassen? Es sollte uns nicht überraschen, dass auch in der Gemeinde Streitereien vorkommen, dass Konflikte entstehen, denn auch in der Gemeinde leben wir von der Unterschiedlichkeit und wir loben das immer, wie toll das ist, dass wir so vielfältig sind. Wir erleben auch die Kehrseite davon, die Vielfältigkeit, die uns herausfordert. Wir sind Menschen und leben mit Konflikten. Die Frage ist aber, wie ist unser Umgang damit? Machen wir es wie alle oder machen wir es anders, weil wir die Quelle der Vergebung kennen? Lass uns beten. Jesus, und es ist ein großes Privileg, dass du uns nicht alleine auf die Erde gestellt hast, sondern dass wir mit Menschen zusammen hier sind, mit Menschen unterwegs sein können, ihnen begegnen können. Und wir profitieren an vielen Stellen davon, dass es Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Gaben gibt, die uns bereichern, die uns unterstützen, die uns weiterbringen und wo wir unsere Gaben zum Wohl von anderen einsetzen können und unterstützend mitarbeiten und mitwirken können und helfen können, Menschen in unserem Umfeld. Und so schön das ist, dass wir unterschiedlich sind, so erleben wir aber auch, wie herausfordernd das ist, dass nicht alle sind wie ich, dass da Menschen ihren eigenen Kopf mitbringen, eigene Meinungen, eigene Gedanken, eigene Ideen haben. Herr, du weißt, wie es in unserem Leben aussieht, du kennst die Auseinandersetzungen, den Streit, die Konflikte, die wir im Leben haben, die wir geführt haben, in denen wir vielleicht auch gerade stehen. Und du weißt, wie wir damit umgehen. Herr, wir bitten dich um Vergebung an den Punkten, wo wir auf unserem Recht beharren und Konflikte so führen, dass wir bewusst alles andere wegbeißen wollen, was da ist. Wo es uns nicht gelungen ist, Dinge auszuräumen, wo wir noch mehr Öl ins Feuer gegossen haben. Und wir beten, Herr, dass du uns veränderst, dass du uns die neuen Kleider wirklich anlegst, dass wir aus dem Leben, was wir in dir bekommen haben, dass du unser Herz neu programmierst, dass Vergebung wirklich möglich wird. Schenk den Mut, aufeinander zuzugehen. Schenk den Mut, in weisen Worten auch auszusprechen, was passiert ist. Dass wir sagen können, was uns getroffen und bewegt hat. Und gib uns ein Herz, was barmherzig ist, was aufbauend ist, den anderen in den Blick nimmt. Und lass uns erleben, Herr, wie du es möglich machst, dass Vergebung geschieht, dass Versöhnung geschieht, dass Dinge ausgeräumt werden, dass wir auch nicht mit diesen dauerhaft noch irgendwo schwelenden Wunden leben müssen, die uns letztendlich krank machen. Dass wir Dinge loswerden können, bei dir. Dass unsere Beziehungen neu gestärkt werden im Miteinander. Und dass das von uns her ausstrahlt in diese Welt, wo so viel Unvergebenes und Unversöhntes uns begegnet. Dass wir auch durch die Vergebung, die wir von dir geschenkt bekommen, ein Gegenpol in dieser Welt sein können. Und damit auch auf dich hinweisen. Danke, dass du uns immer wieder vergibst, uns immer wieder annimmst und deine Liebe uns gilt. Amen.